Heute bei «Apropos», wie China die Meer leer fischt. Thunfisch, Makrelen, Krabben oder Hummer. Die und viele mehr werden exzessiv durch chinesische Fischer aus dem Meer gefischt, bis fast keine mehr übrig sind. China hat die mit Abstand grösste Flotte der industriellen Hochseefischerei. Und China trägt dazu bei, dass die Überfischung weiter zunimmt. Die Folgen davon die spürt man besonders in Entwicklungsländern, wie zum Beispiel in Mosambik. Viele Mosambikaner sind in den letzten Jahren angeheuert worden, unter schwierigen Bedingungen und teils illegal auf dem Schiff zu arbeiten.
Dort bist du nur am Arbeiten und hast keine Stimme. Und wenn man doch etwas sagt, dann bringen sie dich zum Hafen und sagen den Behörden, dieser Typ da hat zu viel geredet, der muss runter vom Boot.
Und gleichzeitig sind im Land wegen der chinesischen Fischerei Millionen von Dollar entgangen. Auf dem Weltmeer herrscht weitgehend Anarchie. Warum niemand so genau hinschaut, was sich auf der chinesischen Flotte alles abspielt und welche Schuld wir Konsumentinnen und Konsumenten tragen, all das besprechen wir heute mit Paul Munzinger. Er berichtet für die Süddeutsche Zeitung und den Tagesanzeiger aus Afrika und hat über Monate zur Überfischung recherchiert. Heute ist er uns zugeschaltet für eine neue Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner und der Basler Zeitung. Ich bin Alex Arecker. Hoi, Paul.
Hallo, Alexandra.
Paul, ich werde mit dir nicht im Meer anfangen, sondern in einem Garten. Du warst vor 1,5 Jahren in Mosambik und bist dir plötzlich in einem Vorgarten gestanden. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen? Was war das für ein Ort und wer hast du dort getroffen?
Man darf das sich nicht vorstellen wie einen Vorgarten im deutschen oder im schweizerischen Sinne, sondern das ist einfach eine Siedlung. Das ist das sogenannte Bairro dos Pescadores, das Fischerviertel nördlich von Maputo, der Hauptstadt von Mosambik. Und dort sind viele kleine Häuschen, aber da gibt es keine Zäune. Also es ist nicht, wie man sich das in Deutschland oder in Europa vielleicht vorstellen würde, sondern es ist einfach ein sehr sandiger Boden und auf diesem Boden verteilen sich dann viele kleine Häuser. Und vor einem dieser Häuser stehe ich dann und aus diesem Haus kommt dann ein Mann namens Alexandre Salasse. Ich entschuldige mich schon jetzt für meine portugiesischen Ausspracheversuche. Ich bin dieser Sprache nicht mächtig. Das ist mein Protagonist. Warum bin ich da überhaupt? Ich bin davor unterwegs gewesen am Strand nördlich von Maputo, also nördlich der mosambikanischen Hauptstadt, und habe dort nach Leuten gesucht, die auf chinesischen Schiffen gearbeitet haben. Ich wusste, dass es das gibt. Ich wusste, dass China in Mosambik, so wie in vielen anderen Ländern, eben in der Fischerei unterwegs ist und dass sie eben auch lokale Mannschaften anwerben. Und ich habe jemanden gesucht, der da eigene Erfahrungen hat und mir von diesen Erfahrungen berichten kann. Bin deswegen am Strand unterwegs gewesen, habe Fischer angesprochen, habe Leute angesprochen und gefragt, wer kennt jemanden, der auf einem dieser Schiffe gearbeitet hat? Und die erste Reaktion war ich immer, na klar kenne ich ganz viele Leute, mein Onkel war da, mein Freund war da, ein Freund eines Freundes war da. Und dann habe ich gesagt, ist ja super, haben Sie vielleicht eine Telefonnummer für mich? Und dann war es immer so, na das dann doch lieber nicht. Also man hat gemerkt, das Thema ist den Leuten nicht so ganz geheuer. Und einer hat sich dann doch gefunden, der gesagt hat, ja, ich kenne jemanden, der auf einem chinesischen Schiff gearbeitet hat. Er hat ihn dann gleich auch angerufen und hat gesagt, ja, der ist bereit, mit uns zu sprechen. Und dann sind wir losgelaufen vom Strand in dieses Fischerviertel hinein. Und dann standen wir eben nach 10, 15 Minuten Fußmarsch, standen wir vor dem Haus von Alexandre Salasse. Er kam dann eben raus, er kam gerade von der Arbeit, er hatte sogar noch seine orangene Rettungsweste an. Und genau, dann haben wir mit ihm gesprochen.
Also Alexandre Salasse ist also Fischer. Vielleicht zuerst kurz, wie wichtig ist die Fischerei für Mosambik?
Also Mosambik ist ein Land im Südosten Afrikas mit einer sehr langen Küste, ich glaube fast 3000 Kilometer. Die Fischerei ist sehr wichtig für dieses Land. Man muss sich das vielleicht so vorstellen, Mosambik ist eines der Länder in Afrika, die nach der Kolonialzeit, in dem Fall kolonisiert von Portugal, Mitte der 70er Jahre, also recht spät, unabhängig wurden. Und seitdem werden die von der gleichen Partei beherrscht, die am Anfang eine Befreiungsbewegung war und wie in vielen anderen afrikanischen Ländern dann in gewisser Weise vom Unterdrückten zum Unterdrücker geworden ist, also die keine freien Wahlen zulassen in diesem Land und die wirtschaftlich dieses Land ganz schön haben verkommen lassen. Also Mosambik ist sehr arm, hat auch große Sicherheitsprobleme und deswegen ist die Fischerei für viele Leute sehr wichtig, weil man da eben sehr niedrigschwellig einsteigen kann, weil das Meer einfach vor der Haustür liegt. Also man sagt, ungefähr ein Fünftel der Einwohner von Mosambiks arbeiten indirekt oder direkt in der Fischerei. Und das bedeutet eben bei ganz vielen Leuten nicht im industriellen Maßstab, sondern dass die wirklich mit kleinen so Barken, also so Holzschiffchen rausfahren. Die haben dann einen kleinen Außenbordmotor oder nur ein Segel. Mit denen fahren die dann raus und fischen da eben vor der Küste.
Du hast es schon angetönt, oder? Du bist auf die Suche gegangen nach Personen, die für chinesische Flotte gearbeitet haben. Für wer hat Alessandri Salassi genau gearbeitet?
Also der kam dann raus aus dem Haus und er wusste ja schon, worauf wir hinaus wollen, was uns interessiert. Und er hatte schon ein paar Dokumente dabei. Und eines der Dokumente war seine Cedula da Ingressao Marittima, also sozusagen sein persönliches Fahrtenbuch, sein Logbuch. Und hat uns das einfach gezeigt. Und da konnte man dann einfach ganz klar nachvollziehen. Da waren einfach seine Einsätze auf See verzeichnet. Und man konnte eben sehen, dass er auch dabei für zwei chinesische Schiffe gearbeitet hat, also chinesische Firmen, die aber in Mosambik ansässig sind. Und man konnte eben sehen, wie lange er da gearbeitet hat, wann er an Bord gegangen ist, wann er von Bord gegangen ist. Und er hat für zwei verschiedene Firmen gearbeitet. Und wir haben uns in dem Fall auf die erste Firma konzentriert, weil bei der zweiten hat er gesagt, lief es eigentlich alles recht gut. Aber bei der ersten hat es halt viele Probleme gegeben. Am Ende ist dann dieser Einsatz auf diesem Schiff auch mit so eine Art Meuterei geendet, weil es eben viele Probleme gab, sowohl was den Umgang mit den Menschen auf diesem Schiff anging, als auch den Umgang mit der Natur.
Auf das gehen wir später im Detail ein. Zuerst mal, jetzt sind wir zumindest schon im Thema drin. Du hast gemeinsam mit der Kollegin Lea Sahai über Monate zur Überfischung und zu der Rolle von China recherchiert. Was heisst das ganz genau, Überfischung? Was versteht man darunter?
Überfischung bedeutet eigentlich ganz einfach Fischerei, die nicht nachhaltig ist. Also das heißt, eine Ausbeutung der natürlichen Ressourcen im Meer, die auf natürliche Weise nicht nachwachsen können. Und man sagt, dass heute mehr als ein Drittel der globalen Fischerei eben nicht nachhaltig ist, also unter das Rubrum Überfischung fallen würde. Wenn man sich anschaut, vor ungefähr 50 Jahren, da waren es gerade mal noch 10%. Also man sieht also, dass das Ausmaß der Überfischung stark zugenommen hat. Und wenn man sich die Weltkarte anschaut, dann sieht man, dass im sogenannten globalen Süden, also auch vor den Küsten Afrikas, das Ausmaß der Überfischung noch viel stärker ist als im globalen Norden.
Was sind die Ursachen von der Überfischung?
Ziemlich einfach formuliert, es gibt viel mehr Menschen und die essen viel mehr Fisch als früher. Man kann sich das auch mit Zahlen anschauen. Also Anfang der 60er Jahre zum Beispiel haben auf der Welt ungefähr 3 Milliarden Menschen gelebt. Jetzt sind es 8 Milliarden, also mehr als doppelt so viele. Und im gleichen Zeitraum ist der Pro-Kopf-Verzehr von Fisch und Meeresfrüchten von 9 auf 21 Kilogramm pro Jahr gestiegen. Also auch das hat sich mehr als verdoppelt. Und ganz besonders weit vorne in dieser Entwicklung sind die Chinesen. Die Chinesen essen nämlich sogar 42 Kilogramm pro Jahr und Person, also doppelt so viel nochmal wie der weltweite Durchschnitt. Und weil die Chinesen eben sehr viele sind, machen sie allein schon ein Drittel des globalen Fischverzehrs aus. Man muss aber dazu sagen, die Fischzucht ist in den letzten Jahrzehnten auch ganz stark ausgebaut worden. Also heute macht die Fischzucht schon mehr als die Hälfte des globalen Fischverzehrs aus. Aber man sieht eben an den Zahlen der Überfischung, dass das eben noch nicht ausreicht, um den seit Jahrzehnten steigenden Hunger der Menschen auf Fisch und Meeresfrüchte zu stillen.
Entsprechend muss also mehr gefischt werden.
Genau.
Weiß man denn, wie groß die chinesischen Fischerflotte sind?
So genau weiß man das nicht. Das ist natürlich auch ein Teil dieser Geschichte. Also offiziell nach chinesischen Angaben besteht diese Fischfangflotte, die global operierende Fischfangflotte, aus etwa 2700 Schiffen. Aber Schätzungen gehen davon aus, dass das bis zu 17.000 sind, also deutlich mehr. Wenn man sich zum Vergleich zum Beispiel die USA anschaut, die haben so eine Fischfangflotte von insgesamt ungefähr 4.000 Schiffen. Die ist also schon mal, wenn man die Schätzungen zugrunde legt, deutlich kleiner. Aber von diesen 4.000 amerikanischen Schiffen sind nur ein paar hundert sozusagen auf allen Weltmeeren unterwegs, also operieren wirklich global. Und das ist natürlich der eine schon mal ganz große Unterschied der chinesischen Flotte verglichen mit anderen, dass die wirklich global operieren, vor allem wiederum auf der Südhalbkugel, also auf den Weltmeeren überall unterwegs sind. Ein amerikanischer Journalist namens Ian Urbina, der sich viel mit dem Thema beschäftigt hat, der hat zum Beispiel mal gesagt, dass diese chinesische Fischfangflotte, dass es sich dabei um die, ich zitiere, die vielleicht größte maritime Operation handelt, die die Welt je gesehen hat. Und die zweite Besonderheit dieser Flotte ist, dass sie eben sich nicht nur mit Fischfang beschäftigt. Also es gibt den Vorwurf, und dafür gibt es auch ziemlich viele Belege, dass die chinesischen Schiffe auf den Weltmeeren nicht nur Fische fangen, sondern dass sie auch so eine Art Verstärkung der Marine in China sind, dass sie also Informationen beschaffen, dass sie Präsenz zeigen in umstrittenen Gebieten auf See, also zum Beispiel dem südchinesischen Meer, dass sie also eine Rolle haben, die über den reinen Fischfang hinausgeht, also auch eine strategische, geopolitische Rolle spielen.
Was jetzt den Fischfang betrifft, läuft das alles dann legal ab?
Ganz und gar nicht. Also Schätzungen zufolge wird auf der ganzen Welt jeder fünfte Fisch illegal gefangen. Auf der Südhalbkugel sind es wiederum mehr, teilweise doppelt so viele. Es gibt auch Schätzungen, dass 3 von 4 Schiffen, die auf den Weltmeeren unterwegs sind, sogenannte Geisterschiffe sind, die also überhaupt nicht registriert sind und also komplett gewissermaßen klandestin arbeiten. Auch da nochmal ein Zitat von einem sehr renommierten Meeresbiologen, Daniel Pauli heißt der, der lehrt in Vancouver in Kanada. Der hat mir gesagt, die industrielle Hochseefischerei agiert wie eine kriminelle Organisation ohne Rücksicht auf Gesetze oder Moral. Je mehr man über sie lernt, desto mehr bricht es einem das Herz. Und allein aufgrund der Größe, aber viele sagen eben nicht nur deshalb, tut sich China dabei besonders hervor. Es gibt einen Index, der heißt IUU Fishing Risk Index. Dabei wird sozusagen untersucht und werden Länder im Hinblick darauf verglichen, wie viel sie in illegale Fischerei verstrickt sind, wie stark sie dagegen auch vorgehen. 152 Länder werden da alle 2 Jahre seit einigen Jahren untersucht und China ist bisher bei jeder dieser Untersuchungen auf Platz 152 von 152 gelandet, also jedes Mal auf dem letzten Platz.
Schaut denn überhaupt irgendjemand hin und kontrolliert, welches Land wo wie viel fischt?
Also auf den sogenannten internationalen Gewässern in der Hochsee, da guckt eben überhaupt niemand. Es gibt da zwar ein internationales Seerecht, aber es gibt eben sehr viele Fachleute, die sagen, niemand schaut da nach dem Rechten, niemand achtet darauf, dass diese Gesetze auch eingehalten werden. Es gibt viele Zitate von Fachleuten, die See wäre der größte Tatort der Welt, ein komplett rechtsfreier Raum, wo Anarchie herrsche, ein wilder Westen der Gegenwart, wo sozusagen das Recht des Stärkeren gilt, wo jeder eigentlich macht, was er will. Und es gibt auch nicht nur die internationale Hochsee, sondern es gibt vor jedem Staat auch noch eine 200-Meilen-Zone, die sogenannten ausschließlichen Wirtschaftszonen, wo diese Länder sozusagen das Recht haben, die Ressourcen zu nutzen. Und auch in diesen sogenannten ausschließlichen Wirtschaftszonen wird eben vieles nicht richtig überwacht, auch wiederum vor allem im globalen Süden, eben weil viele Schiffe einfach nicht registriert sind, weil man gar nicht weiß, dass sie überhaupt da sind, weil diesen Ländern aber auch oft einfach die Ressourcen fehlen, um ordentlich ihre Gewässer zu überwachen, also weil ihnen zum Beispiel nicht genug Schiffe in der Küstenwache zur Verfügung stehen und solche Dinge. Und man sieht eben, ich habe vorhin gesagt, die globale Ausrichtung dieser chinesischen Flotte, man sieht eben, dass die je nach Quelle in Dutzenden auch dieser ausschließlichen Wirtschaftszonen operieren. Also je nach Quelle bis zu 96. Man geht davon aus, dass es weltweit so ungefähr 150 Ozeananrainerstaaten gibt. Also das bedeutet fast 2/3 von diesen Staaten. In deren Wirtschaftszonen sind eben die chinesischen Fischfangflotten auch unterwegs.
Es wird also viel illegal gefischt. Du hast gesagt, wenn man geht von aus, jeder fünfte Fisch ist illegal aus dem Wasser gezogen worden. Was sind die Folgen davon?
Ja, vor allem für Entwicklungsländer sind die Folgen davon natürlich massiv. Also es beginnt einfach mit dem Geld, was ihnen dabei durch die Lappen geht, das natürlich in die Millionen und Milliarden geht. Und für viele Fischer, die in diesen Ländern eben von dieser Ressource leben, bedeutet das natürlich, dass die oft ihre Lebensgrundlage verlieren. In Mosambik, wo ich jetzt zum Beispiel war, sieht man das, aber man sieht es ganz stark zum Beispiel in Westafrika, also in so Ländern wie Senegal. Da wird seit Jahrzehnten ganz stark überfischt, und zwar nicht nur von den Chinesen, nicht mal in erster Linie von den Chinesen, sondern ganz oft von den Europäern. Und das bedeutet, dass die Fischer dort oft einfach nichts mehr fangen. Und genau diese Fischer sind es dann oft auch, die auf wackeligen Booten dann versuchen, die Überfahrt nach Europa zu wagen, weil sie eben in Westafrika keine Perspektive mehr für ihr Leben sehen.
Und damit auch zurück auf Mosambik, zum Alexandre Salasse. Warum überhaupt Mosambik? Also warum hast du entschieden, dorthin zu fahren?
Ja, wie das bei so Afrika-Korrespondenten oft ist, wenn man mal in ein Land reist, dann versucht man von dort nicht nur eine Geschichte mitzubringen, weil man ja nicht genau weiß, wann man das nächste Mal da ist, sondern man versucht, möglichst ökonomisch zu arbeiten. In dem Fall war ich in Mosambik, weil es da gerade landesweite Proteste gegen die Regierung gab, eine ziemlich große Bewegung, die den Sturz dieser Regierung gefordert hat. Sie haben es nicht geschafft, aber als ich dort war, ich wollte schon lange mal eine Geschichte über diese Operationen der chinesischen Fischfangflotte machen. Und da hat sich das eben angeboten, weil Mosambik ein Land ist, wo man das Vorgehen dieser Flotte sehr gut beobachten kann und wo man gewissermaßen auch den ganzen Zyklus sehen kann. Weil in Mosambik, da werden wir später noch dazu kommen, weil in Mosambik sieht man eben nicht nur, wie sie gekommen sind, sondern auch, wann sie gegangen sind und gewissermaßen sich in andere Fanggebiete aufgemacht haben.
Wie zeigt sich denn, und wo die exzessive Fischerei durch die chinesische Flotte?
In Mosambik zeigt sich das tatsächlich überall. Also wenn man am Strand unterwegs ist und mit Fischern spricht, dann erzählt eigentlich jeder einem die gleiche Geschichte, dass vor 10, 20, 30 Jahren, dass sie noch viel mehr gefangen haben als heute, sondern heute haben sie halt oft Probleme, überhaupt irgendwas zu fangen. Da kommen sie mit viel weniger Kilo Fisch von ihren Ausflügen zurück. Also in Mosambik zeigt sich der Effekt überall.
Der Alexandre Salasse hat, wie du eben herausgefunden hast, auch auf einer chinesischen Flotte gearbeitet, sogar bei zwei verschiedenen Arbeitgebern. Was hat er erlebt auf diesem Schiff? Was hat er dir erzählt?
Ja, zunächst mal muss man vielleicht sagen, dass für ihn mit diesem Einsatz auf einem chinesischen Schiff tatsächlich ein Traum in Erfüllung gegangen ist. Er hat mir gesagt, dass er ganz lange eben so als kleiner Fischer auf einem kleinen Boot gearbeitet hat und kleine Fische gefangen hat. Aber das Geld, was er damit verdient hat, hat eben nie wirklich ausgereicht. Eben auch, weil die Fischbestände schon überfischt sind. Und er hat, so hat er mir das erzählt, dann am Horizont immer diese großen industriellen Fischfangschiffe gesehen und hat sich immer gedacht, da würde ich auch gerne mal arbeiten. Und dann irgendwann ist dieser Traum sozusagen für ihn wahr geworden. Er hat seine Lizenz gemacht und hat sich dann beworben, ist einfach zum Hafen gegangen und wurde dann auch sofort engagiert, ist auf einem chinesischen Schiff gelandet, hat dort angefangen zu arbeiten. Und seine Eindrücke waren, so hat er mir das geschildert, auch zuerst sehr positiv. Also er hat gesagt, klar, es gab große Unterschiede zwischen dem, wie die Chinesen dort untergebracht waren und dem, wie die Mosambikaner dort untergebracht waren. Also die waren komplett voneinander getrennt. Die Chinesen hatten Einzelkabinen, die Mosambikaner hatten alle so eine Mannschaftskabine. Das war für ihn aber auch völlig normal, weil er gesagt hat, das ist halt ein chinesisches Schiff und da sieht er jetzt sozusagen kein Problem da drin. Sie hatten aber eine Klimaanlage in ihrer Mannschaftskabine. Das hat ihn sehr beeindruckt. Seine Eindrücke am Anfang von diesem Arbeitsplatz waren eigentlich sehr positiv. Aber das hat sich im Laufe der Zeit sehr verändert. So muss man es ganz klar sagen. Also da gibt es zwei Punkte, die man eigentlich ansprechen muss. Der erste Punkt ist eben, wie wurde mit der Natur umgegangen? Der zweite Punkt ist, wie wurde mit den Menschen umgegangen? Vielleicht zuerst zur Natur. Er ist, wie gesagt, ein Fischer, also er kennt die Fischerei auf diesen kleinen Booten. Er weiß, wie das abläuft, er weiß, was man macht und was man vielleicht auch nicht machen sollte. Und dann befindet er sich plötzlich auf einem riesigen Schiff, das mit einer Ladung 10 Tonnen Fisch aus dem Meer holt. Und da beginnen natürlich für ihn gewissermaßen schon die moralischen Probleme. Also er hat gesagt, mit einem Mal Netz einholen, haben die 10 Tonnen aus dem Meer geholt. Und von diesen 10 Tonnen waren 3 Tonnen ungefähr Beifang. Das heißt also 3 Tonnen, die sie einfach direkt wieder ins Meer geworfen haben. Und er hat mir erzählt, da habe ich gefragt, welche Fische waren da so dabei, die ihr gefangen habt und die ihr da wieder ins Meer geworfen habt. Und ins Meer geworfen bedeutet tot. Also die sind in diesem Netz schon so lange, dass diese Fische, so hat er mir das berichtet, sich alle gegenseitig einfach sozusagen ersticken und erdrücken. Also wenn die an Bord kommen, dann sind die Tiere nicht mehr lebendig. Und ich habe ihn gefragt, welche Tiere sind da euch ins Netz gegangen, die ihr dann wieder reingeschmissen habt? Und da hat er gesagt, eigentlich alles, was man sich vorstellen kann. Also wir saßen da ja in seinem Vorgarten, er saß auf so einem Plastikstuhl und hat sich dann so einen Stock genommen und hat in den Sand auch die Tiere gemalt, weil ich ja kein Portugiesisch spreche. Und er hat gesagt, Haie, auch weiße Haie, Delfine, Wasserschildkröten. Also es gibt eigentlich nichts, was im Meer lebt, was ihnen nicht ins Netz gegangen ist und was sie dann am Ende nicht wieder reingeworfen haben. Auch Delfine, da hat er mir einmal erzählt, da haben sie innerhalb von kurzer Zeit 3 Delfine aus dem Netz geholt und ins Meer geworfen. Das hat ihm ein bisschen das Herz gebrochen. Da hat er fast geweint, weil er eben das Gefühl hatte, das ist eine Familie, 2 Erwachsene, ein Kleiner.
Wir fingen 2 Delfine und danach noch einen Kleinen. Und ich denke, dass es das Baby der beiden war.
Aber sie haben auch immer wieder Haie aus dem Meer geholt und bevor sie die Haie wieder ins Meer geschmissen haben, haben sie ihnen die Flossen abgeschnitten. Und der hat auch gesagt, dass er das selber ganz oft gemacht hat.
Einmal fingen wir einen weißen Hai. Wir schnitten ihm die Flosse ab und warfen ihn dann zurück.
In China, muss man dazu wissen, ist das zwar heute geächtet, Haifischflossensuppe, aber es gilt halt immer noch als Delikatesse, die sozusagen viel über den Status desjenigen aussagen kann, der das servieren kann. Und all diese Dinge, hat er mir erzählt, haben ihm überhaupt nicht gefallen. Das fand er überhaupt nicht gut, dass er das machen musste. Dieser Teil der Arbeit, der hat ihm sozusagen widerstrebt. Er hat mir immer wieder gesagt, er ist jemand, der das Meer liebt und dem das dann natürlich das Herz gebrochen hat, da immer wieder Fische reinzuschmeißen. Und dazu wusste er halt auch, das habe ich ihn auch ausdrücklich gefragt, dass das, was sie da getan haben, illegal war.
Wenn es mein Boot wäre, würde ich die Fische wieder freilassen und sie niemals einfach töten, weil es eine Spezies ist, die wir noch brauchen. Und vor allem ist es illegal.
Das Schiff, auf dem er gearbeitet hat, hatte eine Lizenz, um sogenannte pelagische Arten zu fangen. Das sind Fische, die nicht am Grund des Meeres leben, sondern die sozusagen im freien Wasser rumschwimmen. Was sie aber gemacht haben, ist, sie haben mit einem sogenannten Grundschleppnetz gearbeitet und den gesamten Meeresboden sozusagen ins Netz geholt. Diese Grundschleppnetze, da fordern Umweltschützer schon seit Jahrzehnten, dass die verboten werden, weil die praktisch alles rasieren, was auf dem Erdboden sich befindet, weil ganze Lebensräume dadurch zerstört werden. Und in einigen Teilen Europas sind die auch schon verboten. Auf dem Schiff, wo er gearbeitet hat, wurden die aber eingesetzt, obwohl sie dafür eben keine Lizenz hatten. Und sie haben eben auch Haie, Delfine, andere Arten gefangen, obwohl das eben auch verboten ist. Ich habe ihn explizit gefragt, ob er wusste, dass das illegal war. Und er hat mir gesagt, er wusste das. Sie wussten es, dass das illegal war.
Als Profis haben sie eine Liste der Tiere, die sie nicht fangen dürfen. Sie wissen also, dass es illegal ist. Auf der Liste steht sogar, dass es verboten ist, Schildkröteneier oder Delfine zu fischen. Aber wenn du so ein Schiff hast, dann erwischst du eben alle Fische. Und das ist illegal.
Aber es hätte keinen Sinn gemacht, aus ihrer Sicht das irgendwie anzuprangern oder zu versuchen, bei den Chinesen da Einspruch einzulegen, weil dann hätte man ihn sofort gefeuert, hätte ihn, so hat er mir das erzählt, am nächsten Hafen rausgelassen.
Dort bist du nur am Arbeiten und hast keine Stimme. Und wenn man doch etwas sagt, dann bringen sie dich zum Hafen und sagen den Behörden, dieser Typ da hat zu viel geredet, der muss runter vom Boot.
Das war also quasi die ökologische und auch tierische Problematik von dem Ganzen. Du hast erwähnt, es geht auch noch die menschliche. Was ist dort abgelaufen?
Also es gibt immer wieder Vorwürfe, dass die einheimischen Mannschaften, die lokalen Mannschaften auf den chinesischen Schiffen nicht gut behandelt werden, dass sie ausgebeutet, aber eben auch beschimpft oder rassistisch behandelt werden. Und so wie Alexandre Salasse mir das erzählt hat, hat er das alles bestätigt. Also er hat mir zum Beispiel erzählt, dass die Chinesen sie wie Hunde behandelt hätten und dass sie ihnen das auch gesagt hätten, auch wenn die sich nicht verstanden haben. Die Chinesen sprachen kein Portugiesisch, die Portugiesen sprachen kein Chinesisch, aber man hat so ein bisschen miteinander auf Englisch Rade brechen können. Und er hat mir erzählt, dass die Chinesen auf dem Boot, wenn die Afrikaner vorbeigekommen sind, teilweise gebellt hätten.
Es ist eine Art, jemanden zu beleidigen, wenn man seine Sprache nicht spricht. Sie machten Wow, Wow und zeigten manchmal ein Bild von einem Hund auf ihrem Handy und sagten, du bist ein Hund.
Diese Ebene gab es auch. Dazu kommt dann noch die andere Ebene, dass die Afrikaner, so wie er mir das geschildert hat, an Bord auch anders behandelt wurden. Also während die Chinesen immer gutes Essen und frisches Essen an Bord hatten, ist für die Afrikaner oft das Essen irgendwann ausgegangen. Also die waren immer 45 Tage an Bord und am Ende gab es dann oft nur noch ganz trockene Sachen, trockenes Brot und so weiter für die zu essen, weil alle frischen Sachen, Gemüse und so weiter längst ausgegangen waren.
Also wirklich sehr, sehr schwierige Umstände. Eben, da gewusst, es ist illegal, was man macht. Wie ist es für Alexandre Salassi ausgegangen?
Ich habe es ja anfangs schon angedeutet. Ausgegangen ist sein Einsatz auf diesem Schiff mit einer Art Meuterei. Also die Mannschaft ist, als sie dann in den Hafen eingelaufen sind in Mosambik, ist, so hat er mir das berichtet, ist die Mannschaft zum Hafenaufseher gegangen, hat gesagt, wir wollen nicht länger auf diesem Schiff arbeiten. Und dabei ging es ihnen nicht um die Art und Weise, wie mit der Natur umgegangen wurde, sondern eben ausdrücklich darum, dass zum Beispiel am Ende dieser Trips auf See immer das Essen ausgegangen ist, dass sie da nicht mehr mitmachen wollen. Und dann ist der Hafenaufseher, seiner Schilderung zufolge, ist dann eben mit ihnen zu dem Schiff gegangen. Man hat dann miteinander geredet und am Ende wurden sie tatsächlich ausbezahlt und so hat sein Dienst auf diesem Schiff dann geendet. Man muss dazu sagen, so glimpflich läuft es für viele einheimische Mannschaften nicht ab, nach den Berichten und den Untersuchungen, die man liest. Also oft ist es so, dass diese lokalen Mannschaften teilweise wie Leibeigene gehalten werden, dass die Betreiber der Schiffe die Pässe der Leute einziehen, dass sie sich gar nicht mehr frei bewegen können, dass sie ihnen auch nicht ihr Gehalt ausbezahlen. Es gibt auch Berichte, dass sie sozusagen, wenn sie krank werden oder sich verletzen, keine richtige Behandlungen bekommen. Also dass auch Leute sterben auf diesen Schiffen, teilweise auch wegen Krankheiten, die sozusagen durch Vitaminmangel ausgelöst werden. Es gibt auch Berichte über Suizide an Bord solcher Schiffe. Also da hatte, was diese Berichte angeht, Salassi wohl eher noch Glück verglichen mit vielen anderen.
Und obwohl das bekannt ist, was macht die Regierung in Mosambik gegen die illegale Fischerei und gegen die Zustände?
Also nach ihrer eigenen Aussage machen sie sehr viel dagegen. Also es gibt zum Beispiel in Maputo, also in der Hauptstadt, gibt es inzwischen so ein Kontrollzentrum, wo mehrere Staaten des südlichen Afrika zusammenarbeiten, Informationen austauschen, Daten sammeln und austauschen. Aber es gibt viele Kritiker, die sagen, dass die mosambikanische Regierung nicht wirklich viel gegen illegale Fischerei und auch gegen die Zustände auf solchen Booten tut. Und zwar aus zwei Gründen. Einerseits, weil sie, das sagen die Kritiker, nicht willens sind, das zu tun. Es gibt immer wieder den Vorwurf, dass die Behörden gerade in Ländern wie Mosambik und auch anderen Ländern eben sehr anfällig für Korruption sind und dass sie dann eher mal ein Auge zudrücken. Wenn Schiffe in ihren Gewässern Gesetze brechen, dann unternehmen sie aber nichts dagegen. Es gibt aber eben auch das Problem, dass sie oft gar nicht wirklich in der Lage sind, mehr dagegen zu tun, weil ihnen eben die Ausrüstung, weil ihnen das Equipment, weil ihnen die Infrastruktur fehlt. Also es gibt zum Beispiel einen Bericht einer mosambikanischen NGO, dass die mosambikanische Küstenwache zu dem Zeitpunkt, über den wir jetzt reden, also 2019 bis 2021, 2022, 2023, kein einziges Schiff in der Küstenwache zur Verfügung hatte. Und ohne solche Schiffe ist es natürlich schwierig, überhaupt irgendwie zu überwachen, was in den eigenen Gewässern vor sich geht.
Ohnehin sind ja die chinesischen Flotten jetzt weg. Du hast eben gesagt, du hast dir auch Mosambik ausgesucht, weil sie dort nicht nur gekommen sind, sondern auch plötzlich wieder weg sind. Warum und wo sind sie her?
Warum, weiß man nicht genau. Es gibt da keine Angaben der Chinesen, warum die Flotte sozusagen weitergezogen ist. Ich habe auch natürlich nachgefragt beim Fischereiministerium in Mosambik, da bekommt man aber leider auch keine Antwort. Und deswegen gibt es mehrere Theorien, warum die abgezogen sind. Es gibt Leute, die sagen, weil eben die Mosambikaner auch durch dieses Kontrollzentrum stärker vorgehen gegen Gesetzesbrüche auf ihren Gewässern. Es gibt aber andere, die sagen, die Chinesen sind ganz einfach deswegen weg, weil sie halt die Bestände mehr oder weniger leer gefischt haben. Das heißt, weil es für sie dort nicht mehr viel zu holen gibt. Also die gerade angesprochene NGO, die beschreibt in ihrem Bericht, dass die Lage vor den mosambikanischen Küsten seitdem einfach katastrophal ist, dass es praktisch keine Fische mehr gibt, also nichts mehr zu holen gibt. Und wer sich mit Experten unterhält, der sagt, dass das durchaus auch ein Muster ist. Die Chinesen kommen, sie fischen für ein paar Jahre, dann gibt es nicht mehr viel zu holen, dann ziehen sie weiter in Regionen, wo eben die Bestände besser noch sind, wo es noch mehr Fisch zu holen gibt. Und das muss man vielleicht auch dazu sagen, so operieren nicht nur die Chinesen, sondern so operieren viele dieser global operierenden Fischfangflotten.
Das Wort Anarchie ist auch gefallen in diesem Podcast. Gerade weil niemand genau her schaut auf die Hochseefischerei. Was hast du jetzt in all dem für einen Eindruck erhalten? Also was passiert, wenn niemand gegen die Überfischung vorgeht und die illegale Fischerei?
Zunächst mal muss man vielleicht dazu sagen, es gibt ein neues Abkommen, ein Abkommen der Vereinten Nationen, das genau diese Anarchie auf See beenden soll, also wo stärker vorgegangen werden soll gegen alle Probleme, die es dort gibt. Aber es gibt natürlich große Zweifel, dass das passieren kann, wenn man sich die Größe des Ozeans vor Augen führt, wenn man sich die Schwierigkeit, das zu überwachen, vor Augen führt. Mein Eindruck ist, ich habe es vorhin ja schon angesprochen, mein Eindruck ist, dass wenn man nichts gegen diese Überfischung tut, dann hat es gerade für ärmere Staaten im globalen Süden, in Afrika, in Südamerika, in Südostasien massive Folgen. Viele Fischer, die dort von den Beständen im Meer leben, verlieren ihre Lebensgrundlage und die Fischerei ist eben in diesen Ländern oft einer der wichtigsten Arbeitgeber. Und ich habe es vorhin ja angedeutet, wenn in Ländern wie Mosambik, wenn in Ländern in Westafrika viele Leute eben ihre Arbeit dadurch verlieren oder kaum noch von ihrer Arbeit leben können, dann destabilisiert es diese Länder natürlich und es erzeugt, im Falle von Mosambik jetzt nicht, weil es zu weit weg ist, auch Flüchtlingsströme, die dann nach Europa kommen, die aus Mosambik gehen dann eher nach Südafrika. Aber es destabilisiert die Länder, es entzieht vielen Leuten die Lebensgrundlage. Und das ist schon ein großes Problem.
Danke, Paul, für das Gespräch.
Danke dir.
Wer sich nach dem Apropos zur Überfischung der Weltmeer noch ein bisschen mehr in das Thema reingraben will, dem oder der empfehle ich sehr, den ausführlichen Text von Paul Munzinger und Lea Sahai zu lesen. Ihr findet den Link im Episodenbeschreib. Diese Folge produziert hat Sibyl Hartmann und wir hören uns am Montag wieder. Bis dann, ciao zusammen.